Deutschlandfunk Kultur aus den Archiven.
Mit Margarete Wohlein am Mikrofon. Hallo. Barry Graves war im RIAS eine Institution. Ein wirklich begnadeter Musikjournalist und Reporter. Vor 30 Jahren, am 8. September 1994, ist er im Alter von 52 Jahren in Berlin gestorben. Es gibt kaum etwas, was wir bei Aus den Archiven von ihm nicht wiederholt hätten. Seine Beiträge aus den 70er und 80er Jahren wirken so, als wären sie gerade erst produziert worden. Das kommt nicht oft vor. Ich habe jedoch tatsächlich eine Sendung von Barry Graves gefunden über den US-amerikanischen Sänger, Songwriter und politischen Aktivisten Phil Ochs, die bei uns noch nicht wiederholt wurde. Bevor ich sie aber spiele, möchte ich den Nachruf auf Barry Graves vom RIAS-Programmdirektor Herbert Kundler senden. Darin wird deutlich, was für ein Ausnahmetalent Graves zu einer bestimmten Zeit war, wie diese bestimmte Zeit aussah und wie das Selbstverständnis eines Radiosenders wie des RIAS damals war. Soweit ich weiß, ist so etwas sehr selten, dass ein Programmchef im laufenden Programm einen Mitarbeiter derart würdigt. Noch dazu, wenn man bedenkt, dass Barry Graves und der RIAS nicht im Guten auseinandergegangen sind.
Da wird einer zur Legende, weil er viel zu früh gestorben ist. Das Versprechen eines großen Talentes, das nie so richtig eingelöst wurde. Er begriff, dass er in einer Zeit des Umbruchs und der großen Möglichkeiten lebte. Er begriff, dass was zu tun sei. Aber wenn er es dann tat, ging alles schief. Er setzte sich zwischen alle Stühle. Was für ein Held. Die Tragödie liegt ganz woanders. Er war so bescheuert wie wir alle. Er verstand nichts von Macht und ihren Mechanismen. Er war nicht taktisch. Das schrieb vor rund 10 Jahren Barry Graves über Phil Ochs. Und man könnte meinen, es war gewissermaßen ein Stück autobiografische Prophetie. Wenn man nicht weiterliest. Denn dann nennt Barry Graves ihn einen gescheiterten amerikanischen Polit-Junkie, einen ungelenken Narren im Porzellan der Geschichte, einen Fool von der klassischen Art, Träumer und Spinner ohne gefährliche Träume, einen aus den Hippie-Ausflip-Feitstanztagen des Jimi Hendrix-Regenzaubers eines neuen aquarischen Zeitalters, das keine Klischees und hohle Phrasen wollte, kein dummes Geschwätz an den Marmortischen der edel emeritierten Szene von einst. Zitiert, um in Erinnerung zu rufen, wie Barry Graves schrieb, mit welcher Lust, mit welchem Schwung, in welchen Bögen er formulierte. Mit Siegfried Schmidt-Jos, Verfasser des Ro-Ro-Ro-Rock-Lexikons von 1973, war er ein meisterhafter Feuilletonist der Blumenkinder-Epoche und der aufwühlenden Jahre der Schüsse von Dallas, der Tragödie Vietnam, des, wie er es nannte, Drogenkatzenjammers, der Jahre, in denen, wieder ein Zitat, unsere Hoffnungen verwehten über den Soldatenfriedhöfen dieser Welt. Zum RIAS kam er, als er mir, dem Programmchef, einen seitenlangen Schreibmaschinenbrief geschrieben hatte, in dem er die Popprogramme hart, kenntnisreich, leidenschaftlich und arrogant kritisierte. Er hat später noch viele solcher Briefe geschrieben, an andere Sender und in anderen Sendern, deshalb saß er zwischen den Stühlen. Beim RIAS nicht. Ich bat ihn zu mir und sagte, sie bekommen die Chance, es besser zu machen. Das Rockmarathon Rock over RIAS mit Bacher und Leitner, die von ihm erfundene, mit Waldemar Overcamping produzierte Samstagmorgensendung Kudamm, ein respektloses, weltoffenes City-Magazin im Radio, musikalische Porträtsendungen, avantgardistische Features, Karl Kraus freche Textpassagen, in denen er Zitate nicht kenntlich machte. Ich habe das immer bedauert. Er stand sich damit selbst im Wege. Ein so brillanter Stilist, bei dem man nicht wusste, war er es oder ein literarischer Gott. Vielleicht war es auch ein Schutz. Ein Kulturchef meinte, diese abwegige Sentenz im Graves-Manuskript sollte man doch wirklich weglassen. Antwort des mit der Passage konfrontierten Barry Graves, nur zu, wenn Sie Marshall McLuhan streichen wollen. Sein Spektrum war breit. Er porträtierte anspruchsvolle Chansonniers und sendete regelmäßig Country-Musik. Er wollte deutsch-türkische Sendungen machen, was wohl nur einmal zustande kam, und schrieb Zeitgeist-Essays. Als er kam, wusste man nicht, in welches Ressort steckt man einen solchen Programmreformer. Er bekam einen eigenen gut versteckten Etat. Ivo Veit, der Unterhaltungsmann für Berliner Familienserien, hielt eine Etat-Sparbüchse für das Newcomer-Talent einer anderen Generation parat. Und ich vergesse nie, wie der Unterhaltungsmusikchef Hans Karste, der die große U-Musik, den deutschen Schlager und mit großer Liebe Gershwin betreute, ebenso die sogenannte Semi-Klassik, eines Abends zu mir sagte: Dieser Barry Graves, weißt du, es ist eine ganz andere Musik, um die er sich kümmert, aber so stelle ich mir den Nachwuchs vor. Er schuf sich ein eigenes Programmprofil. In Rias 2 passte er nicht hinein. Ein einheitlicher Sound stand eigenwilligen Konzeptionen im Wege. Barry Graves hielt das für einen unverzeihlichen Fehler und prophezeite dem neuen Rias 2 einen gewaltigen Misserfolg. Er irrte sich. Und dies war umso trauriger, als er es ganz wesentlich gewesen war, der dem Popgenre, der Musik seiner Generation, im Rias zu einem Durchbruch auf höchster professioneller Ebene verholfen hatte. Als dann alle die amerikanischen Charts kannten, als jedermann Playlists einkaufen konnte, wuchs die Konkurrenz und, zugegeben, er war nicht die einzige originelle Begabung in diesem Feld. Nur dass er Musik in ganz unverwechselbarer Weise auch als gesellschaftliche Ausdrucksform der Zeit begriff. Und er hatte nachgedacht. Vermeintlich ganz simple Moderationszeilen waren nicht einfach nur so dahingeredet. Wisst ihr, es führt nichts daran vorbei, der Kommunismus versagt. Lasst uns den beschissenen Kapitalismus in Ordnung bringen. Und dann, fast resignierend, ab heute wird nicht mehr protestiert, denn ab heute sind wir glücklich. Protest? Da bist du einmal stinksauer und zeigst die Krallen und dann hat sich's. Ich weiß gar nicht, wie die so naiv sein konnten früher. Die sangen ihre Lieder und hatten ganz leuchtende Augen und hatten wirklich das Gefühl, nun würde sich die Welt andersrum drehen. Ich wünschte, es wäre ihm noch ein langes Stück Leben geblieben, um das Versprechen seines Talentes einzulösen. Da war etwas, was die Glätte des angepassten Bewusstseins unterwanderte, intelligent, empfindsam, ohne triefende Sentimentalität. Viele seiner Idole sind nicht alt geworden. Er hatte Humor, er konnte Spaß haben, aber ich weiß nicht, ob nicht stets ein Stück Melancholie mit seiner Erkenntnis einherging, dass die Hoffnungen und Träume in der Realität des Zeitgeschehens verwehten.
Soweit Herbert Kondler in seinem Nachruf auf Barry Graves, gesendet am 17. Oktober 1994, also nur wenige Wochen nach Barry Graves Tod. Und ohne viele weitere Worte zu verlieren, hier die erste von zwei Folgen, in der es um den Protestsänger und Verlierer Phil Ox geht.
And there but for fortune may go you all.
Eine Party in den Hügeln von Hollywood. Tommy Smothers von den Fernsehkomikerbrüdern hatte eingeladen, den sanften Poeten Donovan mit Speis und Trank und Räucherwerk zu ehren. Es war das Jahr 1968, dementsprechend waren auch Mickey Dolenz und Davy Jones von den Monkees, Stephen Stills und Graham Nash, Mama Cass und Johnny Rivers dabei. Jeder Gast hatte bei seinem Eintritt eine Nummer bekommen, eine Lotterie sollte stattfinden, bevor der Hurdy-Gurdy-Man seinen neuesten Hit zum Besten geben wollte. Nummer 401 ist aufgerufen. Phil Ox, der junge Folk-Troubadour, der Journalist nach Noten, dessen Maschinengewehr die Schreibmaschine war, dessen Gitarre töten konnte. Obwohl Phil von Hause aus ein Pazifist war. Also Nummer 401. Phil Ox aus El Paso, Texas, geboren am 19. Dezember 1940, geht ans Mikrofon, um sich zu bedanken. Oder so ähnlich. Es ist nicht in Ordnung, beginnt er. Es ist nicht in Ordnung, dass wir uns von einem Troubadour wie Donovan ablenken lassen, während zur gleichen Zeit Männer und Frauen und Kinder in Asien getötet werden. Stille. Dann Zischen. Buhrufe. Phil nimmt seinen Preis, seinen Korb mit Früchten und Wein und wirft ihn in den Swimmingpool. Damit er auch ja untergeht, kickt er noch mit dem Fuß nach. Die Party ist erstarrt. Ein verrückter Moment, Esswaren so zu vergeuden, während doch in Indien Kinder verhungern. Dann brach das Cocktaileis. Phil kommt mir vor wie ein Botschafter von Gott, der ausgeschickt wurde, um uns alle zu ermahnen, kreischte eine Frau. Donovan sang und tauchte dann in voller Flower-Power-Montur in den Pool. Janis Joplin rannte rum und schüttelte jedem die Hand. Joni Mitchell und einige Gäste schütteten sich ihre Drinks ins Gesicht. Alle fühlten sich wie Millionäre. Die meisten waren es ja ohnehin. Nur Phil Ox nicht. Dabei hatte ihm jeder in Greenwich Village vorausgesagt, dass er nach Dylan ganz groß rauskommen würde. Das war das Partyerlebnis verewigt auf Vinyl. Doch da sind wir schon beim 7. Album von 1971, 3 Jahre nach dem Ereignis. Ich bin mit Elvis, Buddy Holly, Johnny Cash, Farron Young groß geworden. Ach ja, das ist lange her. Damals in Texas, später in Ohio. Das 2. von 3 Kindern des Dr. Jacob Ox und seiner lieben Frau. Er ging 2 bis 3 Mal pro Woche ins Kino und verlor sich selbst in Zelluloid-Fantasien. Als er ins College-Alter kam, da konnte er jeden Oscar-Preisträger auswendig hersagen.
Pleasures of the harbor, and ships touch the sand. They've lived the tale to carry from shore, straining at the oars or staring from breath and sea.
Sie quengeln mich an, du musst protestieren, es ist deine diamantene Pflicht. Aber ach, in so hässlichen Zeiten kann nur Schönheit der wahre Protest sein. Was für ein Phil Ox ist das? Ein Angepasster in Resignation? Falsch, das war eine widerstrebende Hommage an John Wayne aus dem Album Pleasures of the Harbor von 1967, seine erste LP für A&M. Grandiose Streichersätze, herrliche Holzbläser, ein wunderbar über alle Stereokanäle perlendes Piano. Schönheit als Protest? Eine Hommage an John Wayne, den rechten Ultra? Der Mitbegründer der radikalen Ausflip-Anarchos, der Yippies um Abby Hoffman und Jerry Rubin als Kinofan? Phil war ein ungewöhnlicher Radikaler, sagte mal einer seiner linken Freunde. Er hasste Vulgarität. Unnötige Zotigkeiten irritierten ihn. Ich erinnere mich, wie bei einer Protestveranstaltung in Berkeley mal eine Fahne zu Boden gerissen wurde und Phil sich daraufhin weigerte, weiter zu singen, bis die Stars and Stripes wieder ordentlich am Mast hingen. Gut und schön, aber John Wayne? Interessant an Phil war, dass er zu 60% kulturell konservativ und zu 40% politisch radikal war, sagt der Freund, der es ja wissen muss. Er liebte John Wayne, den zum Filmhelden aufgestiegenen hochdekorierten Weltkrieg-2-Soldaten Audie Murphy, den rechten Kolumnisten William Buckley und Che Guevara. Er hatte so etwas wie eine gespaltene Weltsicht, eine Doppelnatur. Jerry Rubin, Phil und ich waren mal in Santiago während der Allende-Zeit und da sang er die reaktionäre Country-Hymne Okie from Muskogee vor einem Haufen linker Typen und brachte uns anschließend noch dazu, mit ihm ins Kino zu gehen, um John Wayne in Rio Bravo zu sehen.
It used to be, all the songwriters were left-wing types. And now, as we get toward a fascist America, which is coming in the 70s in a big way, We start to see a change in the right wing. The right wing usually does without artists. They usually have to rely on William Buckley and his good looks and a lot of television time to present the facade that the right wing has a mind or a sense of art, which Buckley has, but which the right wing doesn't have. Now, just lately they've come up with an artist, a genuine songwriter who's as good as anybody around. His name is Merle Haggard. He has the possibility of being today's Hank Williams, who is still the foremost songwriter. So I've been accused many times in my career of being a radical and a troublemaker, which is not true. It's just not true. I'm just a regular American guy like anybody else, just like anybody in a gas station. So I'm going to sing a Merle Haggard song tonight, which I think shows the other side of America. And that's to all those critics. It's a song called Okie from Muskogee.
Kids here still respect the college dean. And I'm proud to be an Okie from Muskogee, a place where even squares can have a ball. We still wave old glory down at the courthouse. White lightning still the biggest thrill of all.
Er konnte einem genau erklären, wie gewisse Kamerapositionen in amerikanischen Filmen der schwarzen Serie aus den surrealistischen Kunstwerken der Weimarer Kinoära übernommen waren und schwenkte dann im nächsten Moment zu ausschweifenden Erklärungen um, wie sich kalifornische Hockeyspieler von New Yorker Spielern in ihrer Taktik unterschieden. Er hing ständig in Restaurants und Bars herum und quatschte stundenlang Kellnerinnen, abgetakelte Schauspieler, Wermutbrüder, Zuhälter, Amateurboxer ohne Aufstiegschancen und Lastwagenfahrer mit allem voll, was ihn gerade interessierte. Im College hatte Phil das Kommunistische Manifest gelesen und war davon überzeugt, dass die Sowjetunion das Paradies der Werktätigen sei. Diese linke Attitüde behagte ihm. Er hatte einen ausgeprägten Sinn für Fairness, gekoppelt mit einer tiefen Sympathie für die Schwachen und Einsamen. John Steinbecks Roman von Mäusen und Menschen war damals seine Lieblingslektüre. Er studierte Journalismus und schrieb für das Studentenmagazin auf dem Campus. Als er jedoch Fidel Castro in einem Artikel als den größten Mann des Jahrhunderts bezeichnete, war es aus mit dem Job bei der Zeitung. Aber er hatte sich zu dem Zeitpunkt bereits entschlossen, seine Meinungen zur Weltlage fortan mit Musik und Gesang darzutun. Sein erster Erfolgstitel war die Ballade von der Invasion Kubas, dem bekannten Schweinebuch-Debakel der Kennedy-Regierung. Er ging vom College ab und zog nach Greenwich Village. Das New Yorker Bohemviertel an der Südspitze Manhattans war um 1961, zur Zeit des Amtsantritts von John Kennedy, der Sammelpunkt damals noch unbekannter junger Protestsänger überall aus dem Land. Bob Dylan, Tom Paxton, Eric Anderson, John Sebastian, Mimi Farinha, Dave Van Ronk, Buffy St. Marie. Sie alle hatten das Gefühl, so meinte Eric Anderson, dass etwas Unglaubliches in der Luft lag. Die Spießerruhe der Eisenhower-Jahre schien vorbei. Die Kennedy-Ära signalisierte einen neuen Aufbruch und ermutigte die jugendlichen Dissidenten, nach neuen Ausdrucksformen für ihren Protest gegen das Establishment zu suchen. Und Phil Ox wollte dabei sein.
In the state of Mississippi, many years ago, a boy of 14 years got a taste of southern law. He saw his friend a-hanging, his color was his crime, and the blood upon his jacket put a brand upon his mind. Too many martyrs and too many deaths, too many lives
too many empty words were said, too many times for too many angry men. Oh, let it never be again. His name was Medgar Evers, and he walked his road alone, like Emmett Till and thousands more whose names we'll never know. They tried to burn his home and they beat him to the ground, but deep inside they both knew what it took to bring him down. Too many martyrs and too many dead, too many lies, too many empty words were said, too many times for too many angry men. Oh, let it never be again. Oh, let it never be again.
Marching down the street, the rolling of the drums and the tramping of the feet, general salutes and the mothers waving we. Here comes the big parade, don't be afraid, price is paid, one more parade. So young, so strong, so ready for the war, so willing to go and die upon a foreign shore. All march together, everybody looks the same, so there is no one you can blame. Don't be ashamed, light the flame, one more parade. Listen for the sound and listen for the noise, listen for the thunder of the marching boys. Few years ago their guns were only toys, here comes the big parade. Don't be afraid, price is paid, one more parade. So young, so strong, so ready for the war, so willing to go and die upon a foreign shore. All march together, everybody looks the same, so there is no one you can blame. Don't be ashamed, light the flame, one more parade. Medals on their coats and guns in their hands, trained to kill as they're trained to stand. 10,000 ears need only one command. Here comes the big parade. Don't be afraid, price is paid, one more parade. So young, so strong, so ready for the war, so willing to go and die upon a foreign shore. All march together, everybody looks the same, so there's no one you can blame. Don't be ashamed, light the flame, one more parade. Cold hard stares on faces so proud, kisses from the girls and cheers from the crowd. And the widows from the last war crying to their shrouds, here comes the big parade. Don't be afraid, price is paid. Don't be ashamed, war's a game, world in flames, so start the parade.
Songs aus Phils erstem Album All the News That's Fit to Sing. Das Magazin Sing Out und viele seiner Freunde waren überzeugt, dass Phil Bob Dylan auf der Straße zum Ruhm folgen würde. Aber es hat nicht sollen sein.
Der Pop-Folk-Boom wurde damals zunächst dominiert von eher harmlosen Sängern wie The Limelighters, Peter, Paul and Mary oder dem Kingston Trio, die traditionelle Volksweisen in zeitgemäße, seidenweiche Vokalarrangements kleideten. Phil und seine Freunde jedoch wollten keine Nostalgiker sein. Ihnen dröhnte die Gegenwart in den Ohren. Ihnen brannte die Lust zum politischen Streitgesang auf den Nägeln. Ihre Schreibmaschine und Gitarre wurden in Stellung gebracht für die Bürgerrechte, gegen die Verbreitung von Atomwaffen und gegen den Vietnamkrieg. Sie sangen in Village-Kneipen wie Gerda's Folk City, The Bitter End oder The Gaslight. Einmal pro Woche trafen sie sich zu Songpartys in der Wohnung von Gordon Friesen und Sis Cunningham, den Herausgebern des hektografierten Magazins Broadside, das die Werke der besten neuen Songschreiber regelmäßig abdruckte und damit zur Insider-Zeitschrift der Szene wurde. Dort sang Dylan sein Masters of War und Phil Ochs trug die Ballade Too Many Martyrs, zu viele Märtyrer, vor. Der Songtitel bezieht sich auf die Ermordung des schwarzen Bürgerrechtlers Medgar Evers. Phil war ein liebenswerter Bursche, so ernsthaft und tüchtig, erinnert sich der Folksänger Pete Seeger. Er war wirklich tüchtig. Alle 2 oder 3 Tage kam er mit einem neuen Song heraus. Und ich muss sagen, jeder davon war gut. Dylans beachtliches Talent wurde von seinen Freunden und Kollegen frühzeitig richtig eingeschätzt. Er würde den großen Durchbruch schaffen, prophezeiten sie. Und Phil Ochs sollte der Nächste sein. So sehr auch Ochs sich in dem Ehrgeiz verzehrte, diese Prophezeiung für sich wahr werden zu lassen, so sehr plagten ihn auch Skrupel. »Ich werde wohl immer in Dylans Schatten bleiben«, quälte er sich in Bekenntnissen vor Freunden. »Mit dem kann ich den Vergleich nie aufnehmen.« Frei von Missgunst pries er jedoch Dylan als den größten aller Poeten und Dylan revanchierte sich zunächst mit artigen Komplimenten wie »Phil ist mir überlegen, er wird von Tag zu Tag auch noch besser«. Der große Durchbruch zu öffentlicher Aufmerksamkeit und Anerkennung für Phil und andere Folksänger war das Newport Folk Festival von 1963. Als Phil sein »Talking Birmingham Jam« sang, erhielt er eine stehende Ovation und die Einladung, im kommenden Jahr wieder am Festival teilzunehmen.
Walking down to Birmingham, way down south in Dixieland. Well, I thought that I would stop a while, take a vacation southern style. Got some southern hospitality down there in a southern hospital. Oh, all the signs said, welcome in, signed by Governor Wallace and Rin Tin Tin. They said, come along and watch the fights while we feed our dogs on civil rights. Now, don't get us wrong. Some of our best Negroes are friends. Well, I've seen travel in many ways. I've traveled in cars and old subways. But in Birmingham, some people chose to fly down the street from a fire hose, doing some hard traveling from hydrants of plenty. Well, a pack of dogs was standing by. I walked up to them and I said, hi. I asked one dog what they all were doing. He walked up to me and started chewing. I said, hold it. I'm from the ASPCA. Society for Prevention of Cruelty to Agitators. And I said, there must be some men around. There can't be only you dogs in town. They said, sure, we have old Bull Connor. There he goes, walking yonder, throwing some raw meat to the mayor, feeding bones to the city council. You know, Governor Wallace doesn't mean no harm. Can't you see he's got a lot of charm? He's protecting us whites, both rich and poor, standing in the schoolhouse door. So I asked them why they spent their time with segregation on their mind. They said, if you don't like to live this way, get out of here. Go back to the USA. Live with all them Russians, New York folk singers. You see, Alabama is a sovereign state with sovereign dogs and sovereign hate. They stand for the Bible, for the Constitution. They stand against communist revolution. They say it's pinkos like you that freed the slaves, and they're right.
Woody's Kinder nannte Pete Seeger die neue Generation von Folksängern, die Newport 1963 so glänzend vor einer größeren Öffentlichkeit reüssierten. Baez, Dylan, Seeger, Ochs. Das in den 30er und 40er Jahren einstmals so blühende Genre des politischen Folksongs hatte ein Comeback erlebt. Anders jedoch als der legendäre Wandersänger Woody Guthrie, der zu der Zeit in einem Krankenhaus an der Ostküste im Sterben lag, hatten die neuen Folksänger die Alltagsschwierigkeiten und politischen Verfolgungen, die sie besangen, nicht selbst erlebt. Und auch ihr Publikum stand außerhalb der Problembereiche dieser Lieder. Die Angehörigen der neuen Folk-Generation waren im Wesentlichen weiße Jugendliche der Mittelschicht, die Vietnam und Rassenverfolgung nur vom Hörensagen kannten. Zorn und nicht Schmerz war das beherrschende Motiv bei der nachgewachsenen Folksängergeneration. Die Gitarrenspieler und Balladensänger auf der Bühne waren jedoch die Stimmen der Auflehnung im Licht. So hatte denn Phil Ochs stets Angst, auf der Bühne ermordet zu werden. Als bei einem Konzert vor rechtsradikalen Störtrupps in Baltimore der Sänger, der vor ihm dran war, aus Versehen seine Gitarre fallen ließ, zuckte Phil voller Angst in den Kulissen zusammen. Nun geht das Schießen los, hat er damals angstvoll ausgerufen. 1965 veröffentlichte Phil sein zweites Album »I Ain't Marching Anymore«. Dieses Lied liegt auf der Grenze zwischen Pazifismus und Verrat, sagte Phil dazu. Die Tatsache, dass sie dieses Lied nicht im Radio hören können, war schon Grund genug, es zu schreiben. Die amerikanische Geschichte ist die Geschichte von Landraub, Unterdrückung, Ausrottung, angezettelten Kriegen, in denen Unschuldige gegen Unschuldige aufmarschieren mussten. Ich hab genug. Ich für meinen Teil marschiere nicht mehr mit.
Battle of New Orleans at the end of the early British wars. The young land started growing, the young blood started flowing, but I ain't a marching anymore. For I killed my share of engines in a thousand different fights. I was there at the little big horn. I heard many men lying, I saw many more dying, but I ain't a marching anymore. It's always the old to lead us to the wars, always the young to fall. Now look at all we've won with the saber and the gun. Tell me, is it worth it all? For I stole California from the Mexican land, fought in the bloody Civil War. Yes, I even killed my brothers and so many others, but I ain't a marching anymore. For I marched to the battles of the German trench in a war that was bound to end all wars. Oh, I must have killed a million men and now they want me back again, but I ain't a marching anymore. No, I ain't a marching anymore.
1965, da Phils zweites Album mit Liedern voller Hass gegen Regierung und Bürokratie erschien, wandte sich Bob Dylan vom politischen Folksong ab und kleidete seine Songbotschaften mehr in rätselhaft poetische Bilder. Politik ist scheiße, sagte er zu Ochs und verschwand für ein Jahr von der Bildfläche. Freunden vertraute er an, das ist jetzt Ochs Angelegenheit. Er kann das politische Rampenlicht für sich alleine haben, wenn er will. Die Kameraderie der ersten Jahre in Greenwich Village war vorbei. Die Angst vor den Aktivitäten der Rechtsradikalen wie der John Birch Society oder den Fighting American Nationalists brachte viele Folk-Performer dazu, sich aus dem Rampenlicht zurückzuziehen. Das Album Phil Ochs in Concert, das 1966 erschien, war eigentlich schon ein Anachronismus. Rock'n'Roll hatte sich zum Verdruss der Folkies doch als dauerhaft erwiesen. Und gerade Dylan, auf den sie ihre größten puristischen Hoffnungen gesetzt hatten, trat beim Newport Folk Festival 1965 mit einer elektrifizierten Rockband auf, wurde zwar ausgebuht und bedroht, erreichte aber den sicherlich von ihm begehrten Massenappeal außerhalb der Folkzirkel. Ochs hingegen hatte Schwierigkeiten, sich mit seinen unverhüllt aggressiven Liedern, die eindeutig Namen und Ereignisse nannten, in den Medien zu Gehör zu bringen. Die Radio- und Fernsehzensur war damals intakt. »Meine Konzerte locken mehr Leute an als die Auftritte der Figuren, die dauernd im Fernsehen zu sehen sind«, klagte er, »aber dennoch kriege ich keine Chance in der Tonight- oder Ed Sullivan-Show.« Das einzige TV-Special, das er jemals machen konnte, war 1971 im Chile seines Idols Salvador Allende. Selbst die für Folk-Darbietungen eingerichteten amerikanischen Radio- und Fernsehprogramme wie die Hootenanny-Show zensierten die Auftritte und Lieder ihrer Künstler. Wenn sich die Tonart der Musik ändert, geraten die Mauern der Stadt ins Wanken, hatte Plato bereits vor Tausenden von Jahren erkannt. Ox wusste, dass er im elektronischen Zeitalter die Mauern der Indifferenz und Reaktion nur zum Einstürzen bringen konnte, wenn er auf die Ätherwellen kam. Doch die Sender hielten dicht, unterstützt von der Bundesradiobehörde. Das Magazin Sing Out hatte zu der Zeit den zum Folkrock abgewanderten Dylan als Verräter gebrandmarkt und Phil Ochs zum neuen Troubadour der Bewegung erkoren. Doch auch Ochs wandte sich einem mehr verfeinerten Sound in reicherer Instrumentierung zu. Natürlich war er enttäuscht bei so hohen Erwartungen, als der Verkauf nur bei 175.000 Exemplaren lag. Ochs wollte unbedingt einen Hit haben, mehr als alles andere in der Welt. Doch das gelang mit seinem Material nur anderen. Joan Baez sei 1967 sein There But For Fortune zum Welterfolg. Und die Ballade Changes aus dem dritten Live-Album wurde von 35 anderen Interpreten nachgesungen, ohne dass es Ochs gelang, seine Originalversion in die Charts zu bringen.
Come as close as the air, sharing a memory of gray, and wander in my words, dream about the pictures that I play of changes. Green leaves of summer turn red in the fall, to brown and to yellow they fade, and then they have to die, trapped within the circle time parade of changes. Scenes of my young years were warm in my mind, visions of shadows that shine, till one day I returned and found they were the victims of the vines of changes. The world spinning madly, it drifts in the dark, swings through a hollow of haze, a race around the stars, a journey through the universe ablaze with changes. Magic will glow in the night, all fears of the forest are gone, but when the morning breaks, they're swept away by golden drops of dawn of changes. Passions will part to a strange melody, as fires will sometimes burn cold like petals in the wind. We're puppets to the silver strings of souls of changes. Your tears will be trembling now, we're somewhere else. One last cup of wine we will pour, and I'll kiss you one more time, and leave you on the rolling river shores of changes. So sit by my side, come as close as the air, share in a memory of gray, wander in my words, dream about the pictures that I play of changes.
Phils Lieblingslied aus Pleasures of the Harbor war I've Had Her, die Beschreibung eines verzweifelten Traums von Schönheit, Liebe und Erfüllung, der dann im zerstörerischen Refrain endet: Ich hatte sie, sie ist ein Nichts. Dazu sein Bruder Michael. Dieses Lied fasst Phils Philosophie zusammen, es hat alles keinen Sinn. Das ist der moderne Mythos des Sisyphus. Sobald man am Gipfel angelangt ist, findet man sich unten wieder und muss den Felsbrocken erneut zur Spitze schleppen. Phil war niemals richtig glücklich. Seine Standards waren so hoch, er war nie mit sich zufrieden. Dylan hatte Pleasures of the Harbor öffentlich verdammt. Die Kritiker fielen über ihn her, die Fans blieben kühl. Wie viele Fanatiker und Missionare verrannte sich Ox in seinen idealistischen Zielen, kannte nicht mehr das rechte Maß oder eventuelle Selbstkritik. So tönte sein Gesang immer unverblümt hemmungsloser in Anti-Moll, wurde humorlos und von der unduldsamen Presse als pubertär und geschwätzig gescholten. Ox stellte sich bloß, verlangte gar nichts für sich und für andere, das Utopische, da hat man es nicht schwer, Feinde zu finden. Im schwitzigen Ghetto haben sich die Ratten an die Kinder der Armen und Schwarzen herangemacht, die auf dem Fußboden schlafen müssen. Das wäre doch mal was, wenn wir diesen Viechern den Garaus machten. Aber wir haben selber unser Päckchen zu tragen. Und außerdem, dafür haben wir doch die Bullen, oder? Und es würde ja auch keinen interessieren, abgesehen vielleicht von einem kleinen Liebhaberkreis sozialer Probleme, sang Ox bitter zynisch in seinem Lied »Outside a Small Circle of Friends«.
Monopoly is so much fun, I'd hate to blow the game, and I'm sure it wouldn't interest anybody outside of a small circle of friends. Sweating in the ghetto with the colored and the poor, the rats have joined the babies who are sleeping on the floor. Now wouldn't it be a riot if they really blew their tops? But they got too much already, and besides we've got the cops. And I'm sure it wouldn't interest anybody outside of a small circle of friends. Smoking marijuana is more fun than drinking beer. But a friend of ours was captured and they gave him 30 years. Maybe we should raise our voices, ask somebody why. But demonstrations are a drag, besides we're much too high. And I'm sure it wouldn't interest anybody outside of a small circle of friends.
Das fünfte Album, Tape from California, verband die sorgfältigen Arrangements der vorangegangenen LP mit dem zornigen Politfeeling der alten Greenwich Village-Tage. Ox politisches Engagement war 1968 so intensiv wie nie zuvor. Er schloss sich den radikal-satirischen Yippies um Abbie Hoffman und Jerry Rubin an und beteiligte sich an der Nominierung des Schweines Pigasus zum Präsidentschaftskandidaten, was ihm einen Gefängnisaufenthalt einbrachte. Unterdessen war am Broadway eine Polizsatire Spyro Who herausgekommen, die sich auf Ox Lied aus dem dritten, dem Live-Album über Spyro Agnew, bezog. Unter dem Nachfolger des ermordeten Präsidenten Kennedy weitete sich Vietnam zur nationalen Katastrophe aus, die das Land spaltete und schrecklich düstere Unrechtsschatten auf Amerika warf. In diese Katastrophenlandschaft krachte 1968 mit voller Wucht der Parteitag der Demokraten in Chicago als furchtbare Konfrontation zwischen enthemmten Polizeistreitkräften und aufgeputschten anarchistischen Yippies, der zahlreiche unschuldige Demonstranten zum Opfer fielen. Phil Ochs setzte daraufhin auf sein sechstes Album Rehearsals for Retirement, die Generalproben für den Ruhestand, die Schrift Phil Ochs, Amerikaner, geboren in El Paso, Texas 1940, gestorben in Chicago, Illinois 1968.
The pilot's playing poker in the cockpit of the plane. The casualties are rising like the dropping of the rain. And a mountain of machinery will fall before a man when your white boots marching in a yellow land. It's written in the ashes of the village towns we burn. It's written in the empty beds of fathers unreturned. And the chocolate in the children's eyes will never understand when your white boots marching in a yellow land. Red, blow the bugles of the dawn. The morning has arrived, you must be gone. And the lost patrol chase the chartered soul.
Studded sky, the stars settle slowly in loneliness they lie, till the universe explodes as a falling star is raised. Planets are paralyzed, mountains are amazed, but they all glow brighter from the brilliance of the blaze. With the speed of insanity then he dies. In the green fields are turning, baby is born. His cries crease the wind and mingle with the morn. An assault upon the order, the changing of the guard, chosen for a challenge that is hopelessly hard. The only single sign is the sighing of the stars, but to the silence of distance they are sworn. So dance, 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 teach us to be true. Come dance, 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 cause we love you.
Zweifellos weit weg vom Folksong. Das war Avantgarde-Musik, das war der Sergeant Pepper eines Folkies aus Greenwich Village. Crucifixion, eine Ballade von Erlösung durch Mitleiden, von der Vergeblichkeit der Erfüllung von Träumen zu Lebzeiten. Von Chicago hat sich Phil Ochs nie mehr erholt. Die Grabsteininschrift auf seinem Album Rehearsals for Retirement sollte prophetisch sein.
Soweit die erste von zwei Folgen über Phil Ochs, in der Barry Graves über den Protestsänger und Verlierer Ochs erzählte. Gesendet im RIAS am 23. Dezember 1980 und am 22. Januar 1981 und von mir behutsam gekürzt. Am kommenden Samstag gibt es die zweite Folge über Phil Ochs, in der es um seine Odyssee durch die bewegten Jahre der Bürgerkriegsbewegung und seinen Selbstmord am 9. April 1976 geht. Mehr dazu in einer Woche. Ich bin Margarete Wohlan. Machen Sie's gut.